Frauenleben. Inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp und Petra Hucke.
Hallo, liebe Petra.
Hallo, liebe Susanne.
Ich hoffe, es geht dir gut.
Mir geht's gut.
Schönen Frühsommer gehabt bis jetzt, soweit.
Ja, wunderbar. Die Erdbeeren schmecken. Ja, du warst heute schwimmen.
Ich war das erste Mal im See, das muss ich sagen. Ja.
Kann man stolz drauf sein.
Der hat jetzt, glaube ich, so 20, irgendwas Grad. Man kriegt kalte Füße, aber man kann schon schwimmen. Ich habe dann die Ausrede gehabt, ich hatte meine Schwimmbrille nicht dabei und ich habe so empfindliche Augen, deswegen musste ich schon nach 10 Minuten wieder rausgehen.
Naja, ist doch ein guter Anfang. Und das machst du dann jetzt den ganzen Sommer?
Das will ich eigentlich den ganzen Sommer machen, ja. Mhm. Also es kommt immer so ein bisschen aufs Wetter an, also eigentlich der See verliert dann nicht mehr so stark die Temperatur, aber manchmal, wenn es halt sehr stürmisch ist oder so, dann macht es trotzdem nicht so viel Spaß. Dann hat man auch viel Welle und dann schwappt einem immer das Wasser ins Gesicht. Wenn man richtig schwimmen will, ist das dann unter Umständen nicht ganz so toll. Aber man darf auch nicht empfindlich sein. Also das Tolle ist, es ist halt so nah. Ja. Also es beginnt die Schwimmsaison.
Sehr schön.
Es beginnt der Sommer und da haben wir ja auch eine kleine Ankündigung.
Wir wollen den Sommer genießen und machen eine kleine Sommerpause.
Wir machen eine Sommerpause von 2 oder 3 Monaten, das gucken wir mal noch. Also ja, ob wir dann
je nachdem, wie das Wetter ist und so.
Ja, genau.
Oder der Urlaub.
Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wir im September dann die nächste Folge machen. Es ist eigentlich auch schon geplant, die Literatur liegt schon da, muss halt noch vorbereitet werden.
Ja, dann vergesst uns mal nicht in der Zeit, wir kommen wieder.
Genau, also ihr könnt auch, wenn ihr wollt, also wir haben jetzt, ich sag das jetzt mal dazu, wir haben Juni 23. Am 25. Juni 23 habe ich in Baden-Baden eine Lesung und zwar auf den Rantastikbühnen. Die haben da so ein Literaturprogramm, wo jetzt im Juni auch noch andere spannende Autoren lesen. Und ich bin da, wie gesagt, am 25. dran um 18.30 Uhr. Rantastik Aschmattstraße 2 in Baden-Baden. Ihr könnt auch auf meine Homepage gucken, susannepopp.de. Da verlinke ich immer die aktuellen Veranstaltungen. Und hoffe, ich denke dran, auch in der Lesung unseren Podcast zu erwähnen. Das vergesse ich nämlich immer.
Du, ich habe das letztes Mal gemacht, aber habe den Namen nicht genannt. Also so halb geht auch.
Irgendjemand hatte mir, wer war denn das? Irgendjemand saß letztens im Publikum und hat dann irgendwie mir noch Zeichen gegeben. Dann habe ich dran gedacht.
Was ist denn das Zeichen für Podcast? So die Hände bei den Ohren vielleicht?
Ich glaube irgendwie Ohren oder irgendwas das, ja. Ich meine, ist ja auch schon auch ein bisschen ein Herzensprojekt und wir wünschen uns natürlich immer viele Hörerinnen.
Ja.
Treue Hörerinnen, die sich für diese ganzen Geschichten interessieren.
Und die uns vielleicht auch ein paar Sternchen da lassen und natürlich uns abonnieren.
Genau, das wäre super, ja. Damit wir unsere Reichweite, nennt man das, glaube ich, ne? Damit wir unsere Reichweite erhöhen können. Stabil ist er einigermaßen und das ist ja eigentlich auch schon mal ganz gut. Aber es dürfen ruhig noch mehr werden. So, Petra ist heute dran.
Ich erzähle heute etwas über Margarete Schütte-Lihotzky.
Wer kennt den Namen? Ich kenne den Namen. Juhu!
Margarete Schütte-Lihotzky war Architektin, sie war Widerstandskämpferin und sie war Aktivistin. Als du mich gerade noch mal gefragt hattest, über wen reden wir heute eigentlich und ich den Namen genannt habe, hast du gleich gesagt, ach, die mit der Küche.
Ja, genau. Das ist das, was ich von dir weiß.
Genau. Und darüber haben wir sie auch. Also ich weiß, dass du sie zuerst angebracht hast für unsere lange Liste mit Frauen, die wir noch besprechen wollen. Und dann war ich aber letztes Jahr in Nürnberg im, ich glaube, Neues Museum heißt das. Das ist so ein Designmuseum auch. Und da gab es eben eine Nachbildung ihrer Frankfurter Küche. Also sie hat die sogenannte Frankfurter Küche erfunden.
Genau, ich habe die in Frankfurt im Museum gesehen.
Ach ja, da
steht die auch, da gibt's auch so ein Museum für, oh Gott, wie heißt denn das? Gebrauchskultur oder irgendwie sowas? Oder, oh, da sage ich jetzt bestimmt was Falsches. Also auf jeden Fall gibt's da auch so eine Küche. Die erste Einbauküche die überhaupt, die erfunden wurde, wenn ich das richtig im Kopf habe, ja, oder?
Genau, genau. Aber interessanterweise hat sie gesagt, ich bin keine Küche. Hätte ich gewusst, dass ich ein Leben lang über diese verdammte Küche reden muss, hätte ich sie nie gebaut.
Oh, okay, sorry, Entschuldigung.
Ich werde aber trotzdem ganz viel drüber reden, weil ich die auch so spannend finde. Aber ich fange mal vorne an. Margarete Lihotzky wurde in Wien geboren, 1897. In einem Altwiener Haus mit großem Garten und Hof, mit einer großen Linde und duftenden Akazien, wie sie es selbst beschreibt, im 5. Gemeindebezirk. Sie gehörte zum gebildeten Bürgertum oder wie sie es einmal nannte, sie kam aus bürgerlich halbintellektuellen Kreisen. Mhm. Die mütterliche Familie stammte aus Hannover und Pressburg, das was heute Bratislava ist. Und aus dieser Familie stammt auch der Name Bode. Den kennt man von Wilhelm von Bode, nachdem das Bode-Museum in Berlin benannt ist. Der war Kunsthistoriker und Mitbegründer des modernen Museumswesens. Mhm. Ihre Mutter, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, Julie oder Julie, war erst Hausfrau und hat sich nach dem Ersten Weltkrieg war sie im Jugendgericht tätig. Und ihr Vater Erwin, die Familie stammte aus Czernowitz in der damaligen Bukowina oder Buchenland. Heute ist das Norden Ukraine, Süden Rumänien. Und war eben Teil des Habsburger Landes. Und sein Vater oder Großvater, ich glaube, sein Vater war auch Bürgermeister von Czernowitz. Dann war er Richter und Hofrat im Justizministerium, also hat sich sehr engagiert, hat dann auch irgendwelche Auszeichnungen bekommen und sollte dafür auch einen Adelstitel bekommen, also von Lihotzky, aber den hat er abgelehnt, weil die ganze Familie sehr darauf bedacht war, überhaupt nicht irgendwie eingebildet oder eitel zu sein oder vornehm zu scheinen. Deswegen wollte er diesen Adelstitel nicht haben. Ja, die kleine Margarete, wie gesagt, wächst in Wien auf. Sie hat eine ältere Schwester namens Adele, 4 Jahre älter, die später Lehrerin wird. Es gab so richtig bürgerlich, halbintellektuell Musikabende. Der Vater wollte nämlich eigentlich Musiker werden. Es gab Theaterstücke und Kinderbälle wurden organisiert. Und sie geht auf die Volksschule statt in eine private Einrichtung, eben wegen dieser bloß keiner Eitelkeit zeigen oder so. Sie interessiert sich schon sehr früh für Politik. Sie liest zum Beispiel Waffen nieder von Bertha von Suttner, was 1889 erschienen ist. Und das und andere solche Schriften haben sie wohl fürs weitere Leben sehr geprägt. Und auch die Mutter, die in diesen Kreisen, in diesen pazifistischen, sozial engagierten Kreisen unterwegs ist, die auch Suttner persönlich mal kennengelernt hat, das prägt sie alles. Mhm. Und so ist sie als junges Mädchen in eigentlich bürgerlichen Kreisen relativ gut darüber informiert, dass es sowas wie eine Arbeiterklasse überhaupt gibt und dass es denen dort nicht gut geht. Gerade in dieser Zeit wird gerade in Wien die Situation für die Arbeiterklasse immer schlimmer, weil sie haben keinen Platz zum Leben, sie haben kein Geld zum Leben. Die Tuberkulose ist nirgendwo so verbreitet wie in Wien um diese Zeit, weil in Wien auch die ganze Industrialisierung relativ früh angefangen hat, also früher als in Deutschland zum Beispiel. Bis sie 15 ist, geht sie in die Schule und hat dann aber keinen richtigen Abschluss, weil, wie sie sagte, für Mädchen war das ja nicht vorgesehen. Sie macht ein Jahr Malerlehre und geht dann auf die Grafische Lehr- und Versuchsanstalt. Als, wie sie sagt, ein völlig unverbildetes Wesen. Also nicht ungebildet, sondern unverbildet, sodass sie, das ganze Neue, was sie jetzt lernt, alles gut aufnehmen kann. In der Grafischen Lehr- und Versuchsanstalt herrschte, wie sie sagte, oder lebte noch etwas vom Geist der Wiener Sezession. Also soll heißen, nicht so das Allermodernste. Es war doch alles noch relativ traditionell dort. Und dann hat sie aber 1915, da war sie also 17, 18, die Aufnahmeprüfung für die Kunstgewerbeschule des KUK, Österreichischen Museums für Kunst und Industrie, bestanden. Heute ist das die Universität für angewandte Kunst. Und da gibt's eine lustige Anekdote, dass ihre Mutter war ja eben so auch mit so künstlerischen Kreisen bekannt und sie kannte Emilie Flöge. Die sagt dir nichts?
Nee, du siehst das an meinem Gesicht.
Genau,
gell?
Da guckte ich gerade drauf. Das war eine der vielen, vielen Liebhaberinnen oder Weggefährtinnen von Gustav Klimt.
Okay. Ja, den Namen kenne ich. Da kann ich jetzt ein kluges Gesicht machen, aber da habe ich auch Bilder vor Augen, aber sie kenne ich nicht.
Den muss ich jetzt auch gerade erwähnen mit einem Hallo an meine Freundin Anja, weil sie mir gerade erzählt hat, dass sie in dieser multimedialen Klimt-Ausstellung war. Die ist im Moment auch hier in München und in Leipzig gibt es die wohl auch.
Okay.
Das ja, sehr, sehr farbenfroh und so ein bisschen stressig, aber auch ganz interessant. Und da spielte Emilie Flöge eben auch eine Rolle oder hat die Erzählerstimme so übernommen. War ganz interessant. Genau, egal. Jedenfalls kannte die Mutter Emilie Flöge und hat irgendwie so versucht, von Klimt eine Empfehlung für ihre Tochter zu bekommen. Damit Klimt eben schreibt, die Margarete macht das ganz toll und nehmt die doch bitte auf. Allerdings war er zu spät dran, hat seine Empfehlung zu spät geschrieben, aber Margarete ist trotzdem vorher schon aufgenommen worden. Also brauchte seine Hilfe eigentlich gar nicht. Im dritten Jahr will sie sich dann auf Architektur konzentrieren, weil ihr einerseits dieses dreidimensionale Denken einfach gut gefällt und aber auch die praktische Anwendung. Also, dass man nicht nur Kunst für Kunst macht, l'art pour l'art, sondern eben, dass da was dahinter steckt. Und ihr wichtigster Professor, Oskar Strinnard, der wird geschrieben Strnad, will sie davon abbringen, weil er glaubt, also er ist überhaupt nicht irgendwie frauenfeindlich oder denkt, sie kann das nicht, aber er glaubt, dass niemand eine Frau als Architektin anstellen würde. Sie beharrt aber darauf, sie möchte das machen und dann bildet er sie auch aus und fördert sie auch. Und sie verstehen sich unheimlich gut und sie lernt wahnsinnig viel von ihm, obwohl oder weil, wie sie sagt, er selbst eigentlich zu modern schon war für die Monarchie und nicht so viel bauen durfte, wie er hätte bauen können. Mhm. Also sie sind jetzt in so einer relativ modernen Strömung. Er sagt, das wird ihr zur Leitlinie, jede Form hat eine Funktion, die sich über den Inhalt definiert. Mhm. Jede Form hat eine Funktion, die sich über den Inhalt definiert.
Form follows function, ist das eine ähnliche Aussage?
Ja.
Schon, ne?
Also die Form macht nur Sinn, wenn sie eine Funktion, die Funktion erfüllt.
Ja.
Und jetzt habe ich hier ein etwas langes, aber sehr interessantes Zitat von ihr. Sie hat zum Ende ihres Lebens sehr viel an Unterlagen gesammelt und an kleinen Kapitelchen geschrieben und so, hat das aber selbst nie als ein Werk veröffentlicht, aber es wurde dann nach ihrem Tod von einer Historikerin herausgegeben. Also es ist alles in Ich-Form deswegen geschrieben und sie schreibt: Während meiner Studienzeit wurde mir immer klarer, warum mir die Architektur im Vergleich zu allen anderen Künsten so nahe lag. Zum Ersten, die Architektur ist durch eine konkrete Aufgabenstellung immer an einen Zweck gebunden. Das Schöne ist gleichzeitig und direkt stets Dienstleistung am Menschen. Architektur kann deshalb niemals Selbstzweck werden. Wohlgemerkt, ich leugne keineswegs Fantasie und Intuition während des Entstehens eines Entwurfs. Ganz im Gegenteil, sie sind notwendig und ich möchte in dieser Frage keineswegs missverstanden werden. Fantasie und Intuition aber können in der Architektur schwerer als in anderen Künsten eine äußere Form schaffen, in die dann eine Funktion hineingepresst wird. Das ist letzten Endes der ewige Streit um das Problem Inhalt und Form, das nur durch ständige Wechselwirkung gelöst werden kann. Zum Zweiten, alle gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Zustände finden in der Architektur ihren Niederschlag. Sie ist eng gebunden an die technisch-wissenschaftlichen Erkenntnisse ihrer Zeit und an die sich mit ihr entwickelnden Technologien und Materialien. Durch diese entstehen immer wieder neue Gesetzmäßigkeit, von denen die Formen aller Dinge abhängen. Und zum Dritten, jetzt versuche ich ein bisschen zu kürzen, wenn die Aufgabenstellung, das heißt die Funktion, klar fixiert und wenn die technisch-wissenschaftlichen Belange im Entwurf voll berücksichtigt sind, dann fängt die Gestaltung eines Hauses oder eines Raumes, das heißt die Architektur, an. Die Architektur ist außerdem auch eng verbunden mit allen sozialen Problemen und unzweifelhaft die populärste Kunst. In den Genuss von Architektur, von Baukunst im weitesten Sinne, kommt jeder Mensch, ob er will oder nicht. Jeder Mensch bewegt sich ununterbrochen in Räumen, und zwar, wenn wir die Natur ausnehmen, in von Menschen gestalteten Räumen, sei es auf Straßen und Plätzen oder in Innenräumen. In den Genuss von Literatur kommt nur, wer ein Buch liest oder ins Theater geht. In den Genuss von Malerei, wer in eine Ausstellung geht, von Musik, wer ins Konzert geht oder das Radio einschaltet. Das heißt, nur derjenige, der will. Räume aber wirken, bewusst oder unbewusst, ständig auf das Lebensgefühl der Menschen ein. Diese können der Architektur gar nicht entrinnen, weder am Arbeitsplatz noch in der Freizeit. Diese Dreieinigkeit von ineinandergreifenden gesellschaftlich-sozialen, technisch-wissenschaftlichen und künstlerischen Problemen, das war es, was mich an der Architektur schon damals verstandes- und gefühlsmäßig verband. Hätte ich nochmals zu wählen, ich würde wieder Architekt werden.
Interessant. Ja, so habe ich da noch nie drüber nachgedacht. Aber es stimmt natürlich, man kann ihr nicht entrinnen.
Ja. Und wahrscheinlich wirkt das auf uns auch viel mehr, als wir so im Alltag drüber nachdenken. Also je nachdem, wie die Straße aussieht, die wir runterlaufen, oder oder die Stadt allgemein oder so. Ich meine, wenn man jetzt irgendwie sich, weiß nicht, Venedig oder Florenz vorstellt, hat man gleich dieses Gefühl von Urlaub und so. Also es ist halt gleich ganz, ganz was anderes, als wenn ich durch München laufe oder durch Wuppertal oder so.
Wobei München ja jetzt auch noch viele, also Florenz ist ja vor allen Dingen geprägt durch die alte Bausubstanz, Kirchen, Plätze, Häuser und so weiter. Und München hat ja schon auch noch relativ viel, also auch gerade so aus dem Barock oder so, ne? Würde ich jetzt jedenfalls damit verbinden oder irre ich mich da?
Nee, aber da ist es dann nochmal ein Unterschied. Laufe ich durch die Innenstadt mit diesen alten Gebäuden oder laufe ich durch irgendwie ein Stadtviertel weiter außen, wo dann halt irgendwelche funktionalen Bürogebäude stehen?
Das stimmt, das stimmt. Ich frage mich das oft, warum diese ältere Architektur so oft so viel emotionaler wirkt, ne, wie moderne Bauten und was das eigentlich so mit uns macht, ja, oder warum wir das irgendwie so viel schöner finden, irgendwo an einem, keine Ahnung, zum Beispiel an einem See zu sein und gegenüber liegt ein Schloss, ja, was irgendwie ein schöne Türme und Erker hat oder sowas. Und das findet man, wenn dann stattdessen da ein moderner Betonbau ist mit großen Glasflächen, hat das eine ganz andere Wirkung, ja. Aber trotzdem bauen wir ja heute keine Schlösser mehr oder wenn, dann denkt man immer, naja gut, ist halt so nachgemacht, ist halt nicht echt.
Ja, wie das Humboldt-Forum in Berlin oder Stichwort Frankfurt, die Frankfurter Altstadt.
Richtig.
Die sie jetzt so neu gebaut haben und die alt aussehen soll, aussieht.
Ich meine, das ist aber so eine zweischneidige Sache. Einerseits soll ja die Architektur auch zu der vorhandenen Bausubstanz passen, wobei halt gerade in Frankfurt nicht mehr viel alte Bausubstanz da ist und gleichzeitig aber auch modernen Ansprüchen genügen. Also ja, es ist ein extrem weites Feld. Und sie hat sich da also auch theoretisch mit befasst und dazu auch Schriften verfasst.
Also mit 18 oder 19 wahrscheinlich noch nicht so, da wurde sie halt gerade erst rangeführt. Aber sie hat eben auch durch konkrete Projekte gelernt und verstanden, was die da eigentlich macht. Und sie hat von diesem Oskar Strinner die Aufgabe bekommen, Möbel zu entwerfen. Also moderne Gebrauchsgegenstände für alle.
Wie steht denn jetzt diese Wiener Schule zum Bauhaus in Weimar eigentlich? Weil das ist ja etwa dieselbe Zeit, ne?
Genau, das Bauhaus gilt eigentlich eher so als experimentelle Lehrstätte, sagt man. Und der Fokus da sind wir jetzt zeitlich noch nicht, weil ich das später sagen wollte, Margarete Schütte-Lihotzkys Fokus in den nächsten Jahren war dann konkreter und sozialer. Und umfassender, also dass es nicht nur um einzelne Gebäude geht. Ich kenne mich nicht so viel aus mit Bauhaus, sondern dass es auch um die ganze Stadt geht, das Städtebauliche. Aber sie gehören beide zum sogenannten Funktionalismus der 1920er Jahre. Und zwar war das so, dass in den Jahrzehnten davor, also es gab ja immer so diese konkreten Stile, die wir heute benennen können, Barock, Klassizismus, bla bla bla. Und in den Jahrzehnten vor den 1920ern war das aber so, dass sich das alles irgendwie so vermischt hat. Es gab keinen klaren Stil mehr zu erkennen und die Industrialisierung hat so vieles umgeworfen. Und dann kam halt auch noch das Design dazu, also das Design entwickelt wurde, Kunstgewerbe entwickelt wurde, dass man ästhetische, schöne Gegenstände schaffen kann und die dann aber auch replizieren kann. Sodass überall einfach wahnsinnig viel rumsteht, alles war irgendwie überfrachtet. Und dann kam noch dazu, dass das Leben einfach viel schneller, viel moderner, viel industrieller wird und dass sich die Leute oder die ArchitektInnen nach Klarheit und Ruhe und Einfachheit gesehnt haben. Und dadurch kam eben Bauhaus zustande und auch dieses neue Bauen, in das Margarete Schütte-Lihotzky damit war sie verbunden.
Ja klar, wenn man Ende des 19. Jahrhunderts, gerade so 1880, 90, das war halt die Zeit des Historismus, das war ganz furchtbar, weil da hat man ja alle alten Stile so durcheinander geworfen, was also oft keine besonders schönen Ergebnisse hervorgebracht hat. Und das ist klar, ne, da haben sich wahrscheinlich viele nach ein bisschen Ruhe und nach klaren Linien gesehnt und so. Was ich so spannend finde, ist, dass in dieser Zeit, also die 20er, 30er Jahren, so viele Designklassiker entwickelt worden sind, die wir heute noch als modern empfinden und die heute noch ganz ähnlich auch gebaut werden und das ist wirklich faszinierend. Ja, das Design, was wir heute noch als modern empfinden, ist eigentlich vor 100 Jahren so ein bisschen erfunden worden, kann man sagen. Das sieht man an Möbeln, das sieht man aber auch an Geschirr und so weiter. Ja, und auch an der Architektur. Das ist, aber ich habe es halt immer eher so mit dem Bauhaus in Verbindung, oder das so Überschrift Bauhaus. Ja, das ist wahrscheinlich viel zu pauschal. Ne? Da muss es ja auch viele Schulen gegeben haben, die das so hervorgebracht haben oder wo das gelehrt wurde. Gut, also sorry, ich habe dich wieder unterbrochen. Also sie hat den Auftrag bekommen, Möbel zu designen.
Genau, für eine Ausstellung oder einen Wettbewerb, also noch nicht, um das konkret dann irgendwo zu verkaufen oder so. Und weil ja Strindert immer gesagt hat, schau dir das erst an, wofür die sein sollen, geht sie sich dann anschauen, wie die Menschen aus der Arbeiterklasse leben. Und sie zitiert Heinrich Zille, der mal gesagt hat, man kann einen Menschen mit einer Wohnung ebenso töten wie mit einer Axt.
Oh ja, okay.
Also die Lebenssituation war wirklich nicht gut in Wien. Sie hat, vor allen Dingen ist ihr eben aufgefallen, dass es in Arbeiterwohnungen eine große Wohnküche gibt, in der sich das Leben abspielt. Und sie sagt, um die Zeit hat sie eben noch nicht so richtig verstanden, warum die Menschen so leben. Also was sind die gesellschaftlichen Ursachen dafür, dass es überhaupt so schlimme Wohnungen und Wohnungsnot gibt. Aber sie weiß jetzt schon, sie will helfen und das besser gestalten. 1918 macht sie dann ihren Abschluss als erste Frau an der Universität. 1918 ist eben auch Kriegsende und die Wohnungsnot wird immer größer. 1918 wird die erste Republik Österreich ausgerufen und mit dem Ende der Monarchie verliert jetzt ihr Vater Erwin mit 62 Jahren seine Beamtenstellung und muss als Vertreter arbeiten. Sagt aber, ist eigentlich viel besser, viel aufregender, als da die ganze Zeit irgendwie so diese Beamtensachen zu machen. Aber sie merkt eben so von allen Seiten, dass es zu großen Umwälzungen in der Gesellschaft kommt. Also Monarchie zu Demokratie, Industrialisierung, die Arbeiterklasse wird sich ihrer Rechte bewusst, Frauen werden sich ihrer Rechte bewusst. Und da ist sie eben als junges Mädchen mittendrin. Nimmt dann erste kleine Aufträge an und geht aber bald für ein halbes Jahr in die Niederlande mit ihrer Schwester Adele, die ist ja Lehrerin geworden. Und da die Hungersnot in Wien auch so groß ist, laden die Niederländer eine Gruppe hungernder Kinder ein, zu ihnen zu kommen, weil es bei ihnen einfach mehr zu essen gibt und ihnen geht's besser dort. Und Margarete kommt mit und gibt ihnen zum Beispiel Zeichenunterricht. Und dort lernt sie auch viel zum Thema Städtebau statt nur Wohnungsbau, weil die Niederlande um die Zeit auch so die Vorreiter in Sachen sozialer Wohnungs- und Städtebau sind. Also da informiert sie sich dann nochmal und interessiert sich halt für dieses ganze große Thema neues Bauen. Zurück in Wien kommt sie dann mit der sogenannten Siedlerbewegung in Kontakt. Und zwar ist es so, dass viele Menschen nach dem Krieg eben keine Wohnung mehr haben und in Schrebergärten ziehen. Da, wo sie dann eine kleine Hütte haben und ein bisschen Land, wo sie eben wohnen können und Lebensmittel anbauen können. Das ist natürlich aber alles nicht genehmigt. Also sie wohnen da wild sozusagen. Aber jetzt entsteht eben die Siedlerbewegung, die das fördern will. Und in Wien herrscht die Sozialdemokratische Arbeiterpartei Deutsch-Österreichs, die SDAPDÖ, und unterstützt all das mit Geld und Siedlungsplänen und so weiter. Und Margarete arbeitet jetzt ab 1921 für die erste gemeinnützige Siedlungsgenossenschaft der Kriegsinvaliden Österreichs und dann auch fürs Siedlungsamt. Sie ist die einzige Frau weit und breit, aber sie sagt, sie ist vollkommen integriert und anerkannt. Also für sie ist das überhaupt kein Thema. Sie arbeitet sehr gerne im Team. Also sie ist keine Einzelkämpferin, aber sie ist auch keine, die dann sagt, ja, das Team wird das schon irgendwie regeln, irgendjemand anders wird das schon organisieren. Also sie übernimmt auch gern die Verantwortung. Und ihr Beitrag zu dieser Siedlerbewegung oder zu den Bauplänen besteht daraus, standardisierte Wohnräume oder Häuser zu entwickeln, also Reihenhäuser. Es passiert dann auch oft, dass die alten Hütten stehen gelassen werden und dann wird aber aus diesem sogenannten Kernhaus dann ein größeres Haus gemacht, also zum Beispiel von 20 auf 50 Quadratmeter, so muss man sich das vorstellen. Das heißt, Skalierbarkeit spielt eine Rolle. Es geht darum, dass die industrielle Herstellung viel preiswerter ist, dass auch Beton als Baumaterial sehr preiswert ist. Sie entwickelt dann zum Beispiel Möbel, die vom Boden bis zur Decke reichen, um Schmutz zu vermeiden, unten drunter oder oben drüber. Sie entwickelt auch Möbel, die keine Kanten und Ecken haben, auch das, um reinlicher zu sein. Die Kochnische wird zum Beispiel unter die Treppe verfrachtet und so in der Art. Das, vieles davon wird nicht verwirklicht. Das sind auch zum Beispiel nur Ausstellungen oder Wettbewerbe, bei denen sie mitmacht. Sie meldet auch einige Patente an, aber das wird nicht alles schon gebaut. 1923 stirbt ihr Vater, kurz darauf ihre Mutter, beide an Tuberkulose. Und dann steckt Margarete sich auch noch selbst mit Tuberkulose an und muss in die Lungenheilanstalt. Da ist sie jetzt 26. Die Heilanstalt ist in Grimmenstein in Niederösterreich und sie ist furchtbar gelangweilt von vielen Rumliegen. Also man kann sich das wirklich so zauberbergmäßig vorstellen, 9 Stunden liegen. Und das ist ja, sie ist das überhaupt nicht gewöhnt. Und der Arzt merkt das und bittet sie dann doch erstmal, Röntgenbilder abzuzeichnen. Ich weiß nicht wofür, aber das war ihr dann auch nicht genug. Und dann kommt er auf die Idee, sie soll doch einen Entwurf anfertigen für eine Tuberkulose-Siedlung. Und zwar ging es darum, dass viele, die eben so lange in diesen Heilanstalten verbracht haben, gar nicht mehr wissen, wie Alltag geht. Und da arbeiten sie dann entweder sofort zu viel oder sie finden überhaupt nicht mehr in den Alltag zurück. Das führt dann eben zu vielen Rückfällen. Also dann sind die Leute nach ein paar Monaten wieder da. Und wenn es jetzt so extra Siedlungen gäbe, dann könnten die Leute da lernen, wieder so langsam in den Alltag zurückzufinden.
Ah, interessante Idee.
Ja. Also praktisch so wie aus dem Gefängnis entlassen werden und erstmal wieder eingegliedert zu werden. Ja, okay. Sei leider wohl auch nichts draus geworden. Aber dann wird Margarete von Ernst May nach Frankfurt am Main gerufen in den Stadtbaurat. Und dort wird sie dann eben Teil des legendären Projekts Neues Frankfurt. Was jetzt nichts mit der neuen Altstadt zu tun hat, die wir vorhin angesprochen haben, sondern es geht darum, Neues Frankfurt, neues Bauen, neuer Mensch, die Gesellschaft muss nach dem Krieg erneuert werden und die Personen, die diese Gesellschaft ausmachen, sollen auch neue Menschen werden.
Also wir reden jetzt vom Ersten Weltkrieg, ne?
Nach dem Ersten Weltkrieg, ja. Ja, wie das dann weitergeht Richtung Sozialismus und auch Richtung Nationalsozialismus, dass die diesen angeblich neuen Menschen da irgendwie dann so für ihre Zwecke eingespannt haben, ist dann nochmal was anderes. Aber Margarete steht politisch auch damals schon sehr weit links. Sie interessiert das, weil dieser Ernst May, das ist wohl ein sehr interessanter, guter Architekt, den sie mag, den sie auch schon kennt. Und sie interessiert das, weil in Wien diese ganze Siedlerbewegung und so, das musste alles extrem schnell und spontan geschehen, eben weil die Wohnungsnot zu groß war. Wien hatte damals über 2 Millionen Einwohner und Frankfurt hat nur 500.000 Einwohner. Und da kann das jetzt alles viel strukturierter und geplanter von sich gehen. Und sie ist ja so eine Systematikerin, dass ihr das wirklich gut gefällt. Und Frankfurt hat auch Glück, weil auch hier ein liberaler Sozialdemokrat regiert, der sagt, in 10 Jahren soll die Wohnungsnot beseitigt sein. Um diese Zeit sind von dieser bei dieser 500.000 EinwohnerInnen 30.000 Wohnungssuchende registriert, aber man sagt wohl, die Dunkelziffer war wahrscheinlich viel, viel höher. Da nun natürlich der Platz in der Frankfurter Innenstadt begrenzt ist, wollten sie sich auch um die umliegenden Gebiete, die Gegenden kümmern. Das wurde alles mit eingeplant und dieser Ernst May, der leitet das alles. Das ist ein ganz toller Netzwerker und Kommunikator und es geht nicht nur um Wohnungen, sondern auch Krankenhäuser, Schulen und so weiter. Und Margarete sagt, dass auch ein bisschen Erziehungsarbeit dabei war, was die EinwohnerInnen angeht, weil man eben noch anderes schön fand als das, was die da jetzt so vorschlagen. Und sie sagt zum Beispiel, es war eine eingehende Aufklärung nötig, dass die Schönheit einer Anlage nicht in der Hervorhebung der einzelnen Individualität, sondern in der Betonung der Kollektivität einer Gemeinschaft liegt. So kann man aber wirklich viel Spott zu hören. Diese Häuser seien Eierkisten und Hundeställe. Einige sprachen von Neu-Marokko, weil die Flachdächer hatten, die Häuser.
Ja.
Und andere sagten auch, es wäre meist kleine Sowjetindustrie.
Okay.
Aber Gropius zum Beispiel, also einer der Gründer des Bauhaus, lobt diese ganze Entwicklung und sagt, dass dadurch die Gesundheit gefördert würde und glückliche Familien gefördert würden. Ja, Stichwort Politik. Also sie sagt, viele ihrer Kollegen und auch generell KünstlerInnen beschäftigen sich wenig bis gar nicht mit Politik oder entscheiden sich immer mal wieder um, welchem Lager sie so angehören. Aber sie sagt, für sie lassen sich Arbeit, Politik und Leben nicht trennen. Und in dieser Zeit liest sie extrem viel über Kommunismus und Sozialismus. Sie tritt 1923 in die österreichische SPÖ ein. Sie hat sich lange informiert, welche Partei ist die richtige für mich, und entscheidet sich für die SPÖ, tritt dann aber 27 schon wieder aus nach der Juli-Revolte, als Sozialdemokraten den Justizpalast in Wien stürmen und in Brand setzen. Also damit konnte sie sich dann doch nicht mehr identifizieren. Ja, sie wird bei ihrem neuen Job gut bezahlt, sie findet schnell Freunde und trifft Wilhelm Schütte, auch Architekt, der sich auf Schulbau spezialisiert hat, und 1927 heiraten sie auch gleich, also relativ schnell. Und sie besteht immer auf ihren Doppelnamen, also sie möchte immer Frau Schütte-Lihotzky genannt werden. Man weiß nicht allzu viel über ihr Privatleben, weil die beiden eben immer zusammengelebt haben. Das heißt, es sind keine Briefe übermittelt, nur später dann, als sie im Gefängnis sitzt. Da gibt es dann einige Briefe. Die beiden hatten keine Kinder. Anfangs meinten die Ärzte wohl, dass eine tuberkulosekranke Frau keine Kinder bekommen soll. Mhm. Und dann aber so etwa zum Ende ihres Frankfurt-Aufenthalts 1929 sagt ein Arzt dann wohl, es sei okay. Aber sie hatte wohl zwei Fehlgeburten. Also sie hat gesagt wörtlich, ich habe leider zweimal Pech gehabt.
Okay, okay. Aber sie galt dann als gesund, nachdem sie aus dieser Heilanstalt wieder draußen war.
Erstmal ja, ja.
Weil ich glaube, ich erinnere mich noch, dass sie ziemlich alt geworden ist. Mhm. Ne?
So, jetzt komme ich zur Frankfurter Küche. Es gibt einen sehr interessanten Artikel von Anke Gröner, den werde ich verlinken, einer Historikerin, und den möchte ich jetzt auch vorlesen. Also du hattest ja anfangs schon gesagt, falls jemand den Begriff Frankfurter Küche noch gar nicht gehört hat, das ist das, was wir heute unter Einbauküche verstehen, und das gab es eben vorher noch nicht. Sie hat das also praktisch erfunden. Anke Gröner schreibt, bis ins 16. Jahrhundert spielte sich vor allem im bäuerlichen Bereich fast das ganze Leben in einem Raum statt. Spielte sich in einem Raum statt. Um die Feuerstelle herum war, wenn es einem richtig gut ging, war sie ummauert, wurde geschlafen und gearbeitet, auf ihr wurde gekocht. Sie war Wärme und Licht, allerdings auch Rußquelle. Oft lebten in diesem Raum auch noch Kleinvieh, wurde aufgezogen, geschlachtet und weiterverarbeitet. Erst im 19. Jahrhundert und mit dem Aufkommen des Bürgertums änderte sich am Raum Küche wirklich etwas, was auch den kleineren Familien, den neuen industriellen Errungenschaften und dem neuen Wissen über Hygiene zu verdanken war. Es entwickelten sich Wohn- und Arbeitsküchen. In der Arbeiterklasse herrschte die Wohnküche vor. Wieder wurde in diesem warmen Raum nicht nur gekocht, sondern auch gearbeitet. Generell herrschten Holzmöbel vor, die Küche klar als Wohnraum auswiesen. Bestickte Handtücher schmückten nicht nur, sondern schützten die noch ungekachelten Wände vor Fettspritzern. Ein Badezimmer gab es nicht, in der Küche stand meist eine Blechsitzwanne. Beim Herd gab es weiterhin die gemauerten Feuerstellen, weiterhin gab es gekachelte Öfen mit einer Eisenplatte, auf der gekocht wurde, und im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts kam ein tragbarer Eisenherd, die sogenannte Kochmaschine, in Mode. Seit 1807 war Gas in Städten zur Beleuchtung verwendet worden. Zum Kochen wurde es ab den 1880er Jahren verwendet. Für den elektrischen Strom wurde ab den 1890er Jahren geworben, er blieb aber lange Zeit teurer als andere Heiz- und Kochmittel. Fließendes Wasser gab es eher in den städtischen Bürgerhäusern. Dort war neben der Küche gern noch eine Spülküche, in der das Geschirr gewaschen wurde. Weiterhin befand sich in der Wohnung eine Waschküche. Diese Bürgerhäuser besaßen meist auch schon ein Badezimmer. In anderen Häusern gab es stattdessen eine Wasserzapfstelle im Treppenhaus für mehrere Parteien. Die Küche war im Bürgertum eine reine Arbeitsküche. Das Bürgertum hatte repräsentative Räume, in denen auch gespeist wurde. In die Küche verirrte sich die Hausfrau höchstens mal, um der Köchin oder dem Dienstmädchen zu sagen, was sie gern hätte.
Also da möchte ich mal kurz einhaken, weil ich jetzt doch einiges auch über die Hausfrau im Bürgertum gelesen habe. Also weil Bürgertum ist ja nicht gleich Bürgertum. Und im Großbürgertum mag das so gewesen sein, aber so in der Mittelschicht musste die Hausfrau auch in die Küche. Und das war tatsächlich da nicht immer schön. Aber es gibt da Bücher darüber, ne, über auch die Geschichte der Hausfrau, sag ich mal. Und das stimmt, nach außen hin sollte das immer alles so wirken, als müsste die Hausfrau nicht in die Küche. In Wirklichkeit musste sie aber sehr wohl in die Küche. Und das war aber oft eben, war halt eine Dienstboten, also ne, war ja nicht dafür so gedacht, dass der Besuch in die Küche geht, und deswegen war das oft ein dunkler Raum, schlechte Lichtverhältnisse, nicht sehr gemütlich und so. Und da hat dann die Mittelschichtsbürgerfrau oder die Kleinbürgerin durchaus viel gearbeitet. Mhm. Nur um das noch zu ergänzen.
Die bürgerliche Küche war ihrer Aufgabe entsprechend eher kleiner als die Arbeiterküche. Eher weiß eingerichtet, das kam Anfang des 20. Jahrhunderts in Mode, eher schlicht als wohnlich. Also genau das, was du noch gesagt hast. Es gab kurz nach dem Ersten Weltkrieg Bestrebungen, Familien ganz von der Last des Kochens zu befreien. In Berlin entstanden einige sogenannten Einküchenhäuser. Dort war im Erdgeschoss oder Souterrain eine große Küche, in der Bedienstete für das ganze Haus kochten und die Nahrung per Speiseaufzug in die einzelnen Wohnungen schickten.
Oh, interessante Variante.
Finde ich jetzt auch nicht so schlecht. In der jungen Sowjetunion gab es die gleichen Bestrebungen, allerdings eine Nummer größer. Hier wurden kommunal Gebäude geplant, in denen hunderte von Familien von einer Großküche verpflegt wurden. In den USA entwickelte sich in den 1880er Jahren das Home Economics Movement, das darauf hinwies, dass gerade in der Küche und ihren Arbeitsabläufen nicht mehr alles zeitgemäß und viel zu umständlich war. Nach 1910, und das hat Margarete Schütte-Lihotzky auch gemacht, wurden sowohl in den USA als auch in Deutschland die Handgriffe der Hausfrauen vermessen, um festzustellen, wo Arbeit einzusparen war. Das Movement und auch Teile der Frauenbewegung wollten die Frau nicht aus der Küche herausholen, ihr aber einen effizienten und ergonomischen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen. Schon bei der Ergonomie haperte es. Es gab noch keine einheitlichen Standards für Möbel oder technische Geräte. Meist sahen gerade Arbeiterküchen aus, so wie heutige WG-Küchen. Jeder bringt was mit und irgendwie passt das dann halt. Nur in Hotelküchen hatten sich Standards bereits durchgesetzt, ähnlich wie sich Effizienzbestrebungen und ergonomische Arbeitsabläufe langsam in der Industrie durchsetzten, um die Produktion zu erhöhen. Also, die Küche soll platzsparend sein, praktisch sein, ergonomisch sein. Was ich sehr interessant fand, dass sie durch diese serielle Produktion, die Margarete Schütte-Lihotzky auch immer angestrebt hat, den Baukosten zugeschlagen werden kann. Das heißt, genau diese Sache mit alle bringen ihre eigenen Sachen mit, wenn sie umziehen oder auch wenn sie ihre erste Wohnung überhaupt als neues Ehepaar oder so beziehen, müssen sie nicht ihre eigenen Möbel mitbringen, sondern die Möbel sind Teil der Wohnung und werden über die Miete bezahlt.
In Deutschland ist es ja durchaus üblich, auch heute, ne, dass man irgendwie seine eigene Küche hat. Unter Umständen eine Einbauküche in die Wohnung, in die man mietet, einbaut. Und wenn man dann wieder auszieht, nimmt man sie mit.
Ja, oder man will sie gerne drin lassen.
Und muss sie dann weiter verkaufen. Oder so. Ja. Hier in der Schweiz ist das übrigens komplett anders. Also die Mietküchen, die Mietwohnungen haben immer auch eine Küche, die du mitmietest. Ja, also es gibt praktisch keine Mietwohnung, wo du deine eigene Küche irgendwie, das würden die hier total merkwürdig finden. Mhm. Und wenn man sich mal so ein bisschen, also ich habe halt hier eine Küche, die hätte ich ganz gerne eigentlich ein bisschen anders in meiner Mietwohnung. Mhm. Aber es ist halt unmöglich eigentlich, da was dran zu ändern. Die gehört halt nur mal zur Wohnung.
Ja, wir mussten unsere hier tatsächlich kaufen. Und es ist dann die große Frage, wenn wir mal wieder umziehen sollten, was machen wir dann mit dieser Küche, die vermutlich nirgendwo anders reinpasst. Also
genau. Das
ist schwierig.
Genau. Ja. Das ist also tatsächlich ein bisschen eine unterschiedliche Herangehensweise.
Ja. Zurück zu Margarete. Ach genau, und dann ist auch noch interessant, dass der Bau ja eigentlich ein Saisongeschäft ist. Also im Winter kann man nicht bauen. Aber wenn die Teile in der Fabrik vorgefertigt werden, kann man da natürlich das ganze Jahr über arbeiten. Für sie war das große Vorbild der Mitropa-Speisewagen, also die Eisenbahn. Und sie hat da wohl öfter zugeschaut, wie da 2-3 Leute in diesem kleinen Raum stehen und Speisen zu bereiten. Genau, und sie macht halt das, was ich vorhin schon erwähnt habe, sie analysiert dann Mist aus und wie lang sollen die Wege zum Esstisch sein. Und das lese ich jetzt auch noch vor, das ist aus einer Biografie von Mona Hornkassel. So ermittelt Margarete Schütte-Lihotzky, wie die benötigten Möbel und Geräte angeordnet sein müssen und auch, wo die Küche innerhalb der Wohnung am besten platziert ist. Denn in der Kochküche ist kein Essplatz vorgesehen. Dieser muss aber natürlich beim Auf- und Abtragen gut erreicht werden. Außerdem beachtet sie die hygienischen Anforderungen und organisiert die Belüftungsmöglichkeiten ebenso wie die Materialien und Farbauswahl entsprechend. Das Ergebnis ist eine Arbeitsküche als langgestreckter Raum mit 3,44 Meter Länge bei einer Breite von 1,96 Meter. An der inneren Schmalseite befindet sich eine Schiebetür zum Eingangsbereich der Wohnung, auf der inneren Längsseite eine weitere zum Wohn- und Essraum, damit die Hausfrau und Mutter, während sie in der Küche beschäftigt ist, die Kinder im Wohnzimmer beaufsichtigen können.
Ja, klar.
An der äußeren Schmalseite zum Garten sorgt ein großes Fenster für Tageslicht. Ach, also man sieht daran, wie genau das alles abgemessen ist. Es ist wirklich konkret für dieses Frankfurter Projekt und deswegen müssen die Häuser wirklich alle gleich aussehen, damit das funktioniert. Die Einbaumöbel reichen vom Betonsockel am Boden bis zur Decke. Hatte ich auch schon gesagt, für Mehl ist ein Schuber aus Eichenholz vorgesehen, da Mehlwürmer die Gerbsäure dieses Holzes meiden. Alle übrigen Schuber sind aus Aluminium, das sich leicht sauber halten lässt.
Ach, wie spannend. Siehst du, solche Sachen wissen wir doch heute überhaupt nicht mehr.
Als Schütte-Lihotzky in einem wissenschaftlichen Vortrag erfährt, dass Fliegen, damals noch ein ernstes Problem als Überträger von Krankheiten, blaue Flächen meiden, bestimmt sie Ultramarinblau als Lackfarbe für alle Möbel. Und da es noch keine Leuchtstoffröhren gibt, entwickelt sie eine verschiebbare Hängelampe, die je nach Bedarf justiert wird. Es ist alles für Rechtshänderinnen gebaut. Ich glaube, das ist bei uns auch so, ohne dass wir es wirklich wissen. Also das Abtropfgestell ist mal rechts von der Spüle zum Beispiel.
Mhm.
Es gibt Metallrinnen, in denen man erstmal die Gemüseschälreste schieben kann. Und es gibt eine sogenannte Kochkiste. Bei meiner Oma war das das Bett. Also man kocht das Essen an und stellt es dann, wenn es nur noch garen soll, in diese Kiste, die warm gehalten wird und wo es dann drin weitergart. Also man spart Energie. Und meine Oma, weiß ich noch, hat immer den Milchreis ins Bett unter die Decke gestellt. Ah, und ein Bügelbrett, das auf das Spülbecken runtergeklappt wird.
Okay.
Das finde ich jetzt ein bisschen merkwürdig. Das ist die Küche und genau das habe ich alles in diesem Nürnberger Museum gesehen. Mir ist allerdings aufgefallen, das ist alles wahnsinnig weit unten. Ich meine, so viel kleiner können die Leute nicht gewesen sein vor 100 Jahren. Also man musste sich immer so ein bisschen vorbeugen. Ja, sie mussten natürlich auch hier erst wieder die Leute überzeugen, die ihre alten Gewohnheiten ablegen mussten. Die Werbetrommel wurde gerührt und es gab Radiobeiträge, Werbefilme. Der Ernst May propagiert diese neue Erfindung als von einer Frau für Frauen gebaut.
Ja, klar.
Natürlich. Und es war dann tatsächlich auch erfolgreich. Also sie wurde über 10.000 Mal gebaut. Sie wurde an andere Städte und Länder weitergegeben. Frankreich fand das ganz interessant, USA und Schweden. Und aus Schweden kommt sie dann eben nach dem Zweiten Weltkrieg zurück nach Deutschland als unsere Einbauküche. Also so während der Nazi-Zeit war das dann irgendwie nicht mehr interessant. Ich weiß auch nicht so ganz, warum. Und es wurde auch in Schulen ausprobiert, wo Mädchen dann ja kochen lernen, damals noch. Das heißt, es gab so einen zentralen Raum, wo dann, was weiß ich, die Theorie besprochen wurde. Und dann gingen die Mädchen so zu zweit jeweils in so eine Küche, in so eine Einbauküche. Heute ist das gar nicht mehr, ist diese Art Arbeitsküche gar nicht mehr so ideal oder nicht mehr nötig, da wir zum Beispiel öfter Stromherde statt Gasherde haben, wir haben Zentralheizung, wir haben eine hygienischere Abfallentsorgung, also Einbauküche immer noch super, aber diese konkrete Schütte-Lihotzky-Küche wäre heute nicht mehr ganz so ideal, wie sie eben damals war. Die Berühmtheit ist für Margarete natürlich eigentlich gut. Sie bekommt zum Beispiel auch, apropos Schweden, 1998 den IKEA-Preis.
1998, da muss sie ja schon 101 oder so gewesen sein.
Ja, ja. Aber sie sagt eben, um der Wahrheit die Ehre zu geben, das sagt sie damals, ich habe bis zur Schaffung der Frankfurter Küche nie einen Haushalt geführt, nie gekocht und keinerlei Erfahrung im Kochen gehabt.
Okay.
Oh ja. Und daneben auch die Sache mit, wenn ich gewusst hätte, dass ich immer darüber reden muss, hätte ich die blöde Küche nie gebaut. Und als sie 1930 ihren nächsten Arbeitsvertrag verhandelt, besteht sie darauf, dass sie keine Küchen bauen muss.
Scheint ein kleines Trauma gewesen zu sein.
Ja, schon. Dieser nächste Vertrag führt sie in die Sowjetunion, wo dieser Ernst May Arbeitersiedlungen für die Schwerindustrie bauen soll. Und er will Margarete und ein ganzes Team mitnehmen. Das Problem ist, dass jetzt die Wirtschaftskrise in Frankfurt natürlich auch angekommen ist. Margarete wurde auch schon entlassen, weil die Stadt nicht zwei Personen aus derselben Familie beschäftigen will. Also ihr Wilhelm Schütte war eben auch bei dem Amt beschäftigt und der durfte natürlich seinen Job behalten, sie nicht. Aber er will auch mitkommen, sie lernen alle begeistert Russisch. Und Margarete hatte ja oben schon gesagt, sie fühlt sich immer völlig gleichberechtigt und Frau sein war überhaupt kein Thema. Aber gerade diese Verträge sagen zum Beispiel was ganz anderes. Also sie hat zum Beispiel nur einen Einjahresvertrag bekommen, die anderen längere und sie hat auch weniger Geld bekommen als die männlichen Kollegen, die dann mitkommen. Aber es kommt wahrscheinlich auch immer aufs Gefühl drauf an, das man hat. Ja, Sowjetunion, Anfang der 30er, Stalin will die bäuerliche Gesellschaft zur Arbeitergesellschaft unterziehen. Die Schwerindustrie soll vorangehen und das wirtschaftlich so geplagte Deutschland mit seiner hohen Arbeitslosigkeit denkt sich, die Beziehungen mögen politisch vielleicht zweifelhaft sein, aber unsere Wirtschaft ist natürlich auch wichtig. Die Sowjetunion hat 50% aller deutschen exportierten Waren gekauft um die Zeit. Andersherum war Margarete damals und die anderen Kollegen erst recht nicht noch keine Kommunistin. Das war dann aber der Sowjetunion wiederum erstmal egal, weil sie das Wissen haben wollten. So bricht die sogenannte Brigade Mai, wie sie sie dann genannt haben, auf. 17 Personen insgesamt plus Familien nach Moskau, wo damals etwa 2 Millionen Menschen wohnten. Als sie 30 Jahre später nochmal nach Moskau kommt, merkt sie, ja, wie dörflich oder kleinstädtisch es eigentlich 1930 dort noch war. Das sieht sie dann so im Vergleich. Viele dieser 17 mit Familie kündigen relativ schnell wieder, weil sie merken, dass ihre Idealvorstellung der Sowjetunion nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat. Also sehen viel Hunger und Elend und wollen sich das dann nicht so lange anschauen. Diejenigen, die bleiben, werden praktisch so übers ganze Land geschickt. Margarete wird in den Ural geschickt und soll dort Kindergärten bauen. Also nach der Küche für Hausfrauen werden jetzt Kindergärten für sie interessant. Und besonders spannend findet sie dort, dass sie lernen muss, auf ihre Umgebung, also auf die Umwelt einzugehen. Sie kann zum Beispiel nicht die großen Fenster bauen, die sie gerne bauen würde, weil das einfach viel zu kalt ist und sie noch keine richtige Dämmung haben. Und sie haben auch nur Holz als Baumaterial und all sowas. Aber das findet sie alles sehr interessant. Ja, und diese Brigade Mai kehrt dann immer nach, ich weiß nicht, Monaten, vielleicht war es auch mal ein Jahr oder so, nach Moskau zurück und tauschen sich dann gegenseitig aus, was lief gut, was lief nicht so gut und so weiter.
Eine Frage, war denn dann ihr Mann mit dabei?
Also, er war dabei.
Der ist ja also mit ihr in den Ural gegangen, weil es klingt
das
ja
nicht,
für
nein.
Das nicht. Weil es klingt schon doch so ein bisschen auch so ein bisschen so ein Arbeitseinsatz an einem Ort, den du dir eigentlich nicht wirklich aussuchst und dann ohne Ehemann in dem Fall, weil ich meine, so ein Kindergarten baut sich ja auch nicht innerhalb von 4 Wochen.
War alles eine Selbstverständlichkeit für sie anscheinend. Ja, aber dauert nicht allzu lange diese Zeit. Stalins Offenheit verschwindet wieder, so 1932, 33. Aber sie bleiben trotzdem, Margarete und Wilhelm Schütte, bleiben trotzdem noch bis 1937, während die anderen, die meisten, schon wieder nach Hause fahren. Es gibt nicht so eine richtige Begründung dafür. Fanden sie das nicht schlimm, dieses ganze Elend zu sehen? Fanden sie die Politik nicht so schlimm? Andererseits will man 33 natürlich auch nicht nach Deutschland zurück. Und wo sollten sie sonst hin? Das heißt, sie sind geblieben, sind nach Japan gereist und nach China. Und sie hat das natürlich alles unter diesem Architekturthema gesehen. Also in Japan findet sie es zum Beispiel spannend, dass die Wohnungsgröße oder Zimmergröße in Mattenlängen angegeben werden. Also 2 Tatamis breit, 2 Tatamis lang. Oder in China ist alles nach Nord-Süd ausgerichtet als Grundlage der kosmischen Ordnung.
Ja, und da sind ja Dinge, die uns bis heute begleiten. Ne? Aus China das Feng Shui irgendwie. Und klar, aus Japan, die Japaner haben eigentlich die modulare Form des Bauens erfunden. Auch wegen der vielen Erdbeben und so, ne, war das da also immer so, dass man Dinge sehr schnell wieder aufbauen konnte. Und das hat halt viel besser funktioniert, wenn alles genormt war. Wobei ich auch schon gehört habe, dass das auch von Provinz zu Provinz dann ein bisschen unterschiedlich sein konnte. Also die Tatami-Matten konnten in der einen Provinz, weiß ich nicht, 2 Zentimeter länger, breiter sein wie in der anderen. Aber innerhalb dessen hat das dann gestimmt. Und dann konntest du halt die ganze, also wenn was kaputt gegangen ist durch ein Erdbeben oder auch durch ein Feuer, weil ja alles aus Holz war, konnte man das sehr schnell wieder aufbauen. Und ich liebe ja dieses geradlinige, moderne. Ich denke mir, wenn jemand damals so gebaut hat, wie die das gemacht haben, die müssen wirklich staunend durch Japan gegangen sein eigentlich. Sorry, jetzt habe ich die schon wieder unterbrochen.
1937 entscheiden sie sich dann aber doch zu gehen und reisen nach Paris, weil sie dort einen Pass bekommen können mit 5 Jahren Gültigkeit. Dann aber weiter nach London, weil es in Paris auch keine Arbeit gibt. Und in London entscheiden sie sich dann aber für ein Angebot aus Istanbul.
Oh.
Für das türkische Unterrichtsministerium.
Spannend, die sind ja wirklich ganz schön rumgekommen.
Wilhelm sollte Schulen bauen, Margarete Kindergärten. Auch hier immer wieder diese Sache, dass sie sich erst die Funktion erklären lässt, bevor sie mit dem sinnvollen Entwerfen und Bauen anfängt. Und sie will sich jetzt unbedingt im Widerstand engagieren. Sie sucht jetzt zum Beispiel nach Kontakten zur österreichischen Botschaft in der Türkei, was erstmal widersinnig klingt, aber damit will sie erstmal nur zeigen, von ihr ist nichts zu befürchten. Dann tritt sie 1939 in die KPÖ ein, die Kommunistische Partei Österreichs, die aber eigentlich schon seit 33 verboten ist. Also offiziell gibt es diese Partei nicht. Und dann fängt sie an, Geflüchteten zu helfen, die Weiterreise zu organisieren und all sowas. Und entscheidet sich dann aber im Dezember 1940 zurück nach Österreich zu gehen. Alle sagen ihr, das ist viel zu gefährlich. Schon allein nach deinem langen Aufenthalt in Russland giltst du doch schon als verdächtig. Aber sie sagt, auch im Nachhinein, oft fragten mich nach 1945 verschiedenste Leute, auch solche, die keineswegs Nazis waren, warum ich denn aus dem sicheren Ausland nach Wien gefahren bin. Immer wieder empört mich diese Frage. Immer wieder bin ich entsetzt über die mir so fremde Welt, in der diese Frage überhaupt eine Frage ist. Also sie sagt, es ist selbstverständlich, dass man sich gegen Hitler engagieren muss und im Widerstand sein muss. Und das will sie jetzt eben vor Ort in Wien machen. Da soll sie sich mit verschiedenen Kontakten treffen und irgendwelche Informationen weitergeben. Sie ist allerdings extrem unerfahren. Also sie wurden schon irgendwie so ein bisschen geschult vorher, aber sie ist halt, hat noch nie irgendwelche praktischen Erfahrungen und ist unerfahren und traut auch ihren Instinkten nicht so ganz und denkt sich bei einem, der handelt jetzt aber komisch, aber macht dann trotzdem, was sie machen soll. Und nach nur 25 Tagen wird sie durch einen Spitzel verraten und von der Gestapo festgenommen. Am 22. Januar 1941, sie ist also inzwischen 43. Sie kommt in die Gestapo-Zentrale und wird dort verhört. Die Gestapo glaubt wahrscheinlich, dass sie interessante Informationen über die Türkei hat und irgendwelche Kontakte eben kennt, aber sie weiß nicht viel und kann auch nicht viel sagen, will natürlich auch nicht viel sagen. Sie wird nicht körperlich gefoltert. Sie merkt, dass sie jedes Mal nach jedem Verhör, wenn sie in die Zelle zurückkommt, unkontrollierbar zittert. Mhm. Die ganze Zeit. Und wenn sie dann wieder zum Verhör gerufen wird, hört dieses Zittern auf. Mhm. Und sie sagt, ich fühlte mich nicht als leidendes, unschuldiges Opfer der Nazis. Ich hatte sie und ihr Regime bekämpft und folglich hatten sie mich festnehmen müssen, sobald sie meiner habhaft werden konnten. Die Verhöre waren die Fortsetzung des Kampfes unter anderen Bedingungen. Deshalb empfand ich gegen den einzelnen Gestapo-Mann kaum persönlichen Hass. So konnte ich ohne Emotionen nur der politischen Verpflichtung und der klaren Überlegung folgend meine Antworten geben. Heute weiß ich, dass ich selbst bei starker nervlicher Belastung kaltblütig und ohne eine Miene zu verziehen lügen kann. Hm. Finde ich ziemlich beeindruckend. Mhm. Ja, sie wird dann verlegt ins Gefängnis, wo sie mit anderen, nicht mit anderen politischen Gefangenen zusammensitzt, sondern mit kriminellen Frauen. Winzige Zelle, dreckig, kalt, schlechtes Essen. Sie zwingt sich, dieses ekelhafte Essen zu essen, um bei Kräften zu bleiben. Nach 3 Monaten wird sie umverlegt zu anderen politischen Gefangenen. Das sind alles Kommunistinnen, die alle ihre einzelne Zelle haben, aber sie organisieren die Kommunikation durch Handzeichen und durch Klopfzeichen und durch Schmuggel von Briefchen und Gegenständen. Wahnsinnig faszinierend, wie das in so einer kontrollierten Umgebung funktionieren kann. Und sie entwickelt zum Beispiel gegenseitig für sich Kreuzworträtsel. Sie singen gemeinsam zum Maifeiertag. Margarete korrigiert geplante Gerichtsaussagen, damit die vors Gericht müssen, sich nicht gegenseitig widersprechen und möglichst wenig verraten müssen. Und sie versuchen alle ihre Moral hochzuhalten durch das Wissen, dass sie den Nazis eben moralisch überlegen sind. Und sie wurde später gefragt, hat sie jemals an Selbstmord gedacht während ihrer Zeit im Gefängnis? Und sie sagt nein. Mhm. Wilhelm Schütte ist währenddessen in Istanbul zurückgeblieben. Er ist Lehrer an der Akademie für Bildende Künste und er versucht auch von sich aus zu helfen. Also er versucht Kontakte anzuhauen und zu erwähnen, wen sie alles kennen und was sie alles schon gemacht haben. Sie schreibt ihrer Schwester aus dem Gefängnis, ihrem Schwager, und Wilhelm eben, nach einem halben Jahr darf sie arbeiten, sie darf lesen, nach einem Jahr darf sie Besuch bekommen. Und als sie dann, als dann das Gerichtsverfahren kommt, ich weiß gar nicht wann, wird sie verurteilt, nicht nur als Gehilfin, sondern als Mittäterin, aber durch Verleitung anderer. Und das bedeutet kein Todesurteil. Sie hatte wirklich die Tage und Wochen vorher furchtbare Angst. Sie wird bestimmt zum Tode verurteilt. Aber nein, sie bekommt nur 15 Jahre Zuchthaus in der JVA Eichach in Bayern.
Ach du meine Güte.
Ja. Und das wahrscheinlich auch durch Hilfe von Wilhelm, der in Istanbul offizielles Briefpapier von dem Unterrichtsministerium geklaut hat und einen Stempel geklaut hat und so. Also durch irgendwelche Kontakte und Beziehungen, die sie haben, wurde sie anscheinend von dem Tod bewahrt. Die Türkei war damals auch noch neutral. Das hat wohl auch geholfen, weil sich die Türkei für sie eingesetzt hat. Ja, wir sind jetzt im September 42. In diesem ganzen Prozess werden 25 Leute verurteilt und 19 davon zum Tode. Also sie ist wirklich eine von wenigen, die Glück hat Und jetzt so gesteht sie dann in den Briefen an ihre Schwester und ihren Mann, was für eine große Angst sie gehabt hat. Und sie erzählt, wie schlecht es ihr geht. Sie wiegt nur noch 47 Kilo auf 1,62 Meter, hat Haarausfall, angeschwollene Beine, hat keine Menstruation mehr und so weiter. Also es waren wirklich schlimme Umstände da. Und jetzt wird sie ja nach Aichach verlegt. Das ist auch nicht besser da. Man darf nicht miteinander sprechen, auch wenn man zu mehreren in einer 7 Quadratmeter Zelle haust. Die Kommunikation ist schwieriger, aber auch das finden sie raus. Es gab da so Tische, die an die Wand montiert waren, und da ging so ein Eisen durch die Wand, und dieses Eisen hat eben Ton transportiert, wenn man das Ohr auf den Tisch gelegt hat. Mhm. Oder sie lernen auch alle Bauchreden, mhm, sodass wenn sie draußen unterwegs sind, also im Freigang haben, also im Hof spazieren gehen dürfen, dass sie Bauchreden können, ohne dass jemand sieht, dass sie überhaupt was sagen. Mhm. Mhm. Und diese Solidarität ist auch hier unheimlich wichtig und wird auch entsprechend, ja, bestraft, wenn sie nicht eingehalten wird. Also es gab zum Beispiel eine Frau, die zu viele Socken gestrickt hat, weil es hieß, wenn ihr mehr Socken strickt für uns, dann dürft ihr mehr Briefe schreiben. Und sie wollte halt unbedingt gerne ihrem Sohn mehr Briefe schreiben. Aber die Gefangenen hatten unter sich vereinbart, wir stricken nur, ich weiß nicht mehr, 9 Paar Socken in der Woche oder so, damit die nicht denken, wir haben Spaß daran oder wir strengen uns an. Oder eine andere, die neu kam, die Tag und Nacht geweint hat, ich bin unschuldig, ich will hier raus. Und da haben sie ihr gesagt, hör auf damit, wir sind genauso traurig, wir wollen hier genauso raus, aber wenn du die ganze Zeit weinst, machst du uns unruhig und auch traurig, lass das. Mhm. Sowas in der Art. Wie erträgt sie das? Sie sagt, sie schläft gern, weil sie dann träumen kann, sich wegträumen kann. Und sie sagt, das Äußerliche, also so die schlechten Bedingungen, der Hunger, das Anbrüllen, war nicht so schlimm wie einfach die Sehnsucht nach Freiheit und Liebe und Zärtlichkeit und Menschen und so. Zweimal wird sie nach Wien transportiert in der Zeit, ohne zuerst zu wissen, wozu. Sie muss dann vor Gericht aussagen in Gerichtsverfahren für andere Gefangene, oft auch Bekannte. Oder ja, eigentlich können es ja nur Bekannte gewesen sein, weil sie soll ja irgendwas über sie verraten. Und sie gerät dabei dann auch in Bombennächte. Sie steht einmal, also der Zug steht und sie muss abwarten, bis es überhaupt weitergeht. Ja, und es geht jetzt eigentlich nur noch darum, bis zum Kriegsende durchzuhalten. Also sie sagt sich immer, es muss doch bald vorbei sein. Und das ist es dann auch. Das Gefängnis wird dann von einem Trupp Kanadier befreit. Die schließen dann erstmal alle Zellen auf und sagen, der Krieg ist vorbei. Und dann fangen die Gefangenen aber an, irgendwie zu plündern und gewalttätig zu werden und so. Und sie müssen das jetzt wieder organisieren. Wie können wir denn überleben, bis wir hier abtransportiert werden? Und da ist Margarete auch wieder ganz vorne dabei, dass sie organisiert und Verantwortung übernimmt und so. Ja, und dann war sie letztendlich 1527 Tage in Haft und musste dann noch 21 Tage warten, bis sie dann von der Regierung Österreich zurück nach Wien transportiert wurde. Diese 48. Mhm. Ja, beziehungsweise sie möchte nach Wien, aber das geht über München, und in München wird sie dann wieder krank. Das heißt, ihre Tuberkulose ist wieder da, muss sie wieder in eine Lungenheilanstalt und geht dann erst im Herbst wieder nach Wien. Das scheint dann relativ schnell wieder ausgeheilt zu sein. Ja, und Österreich sagt die UNO um diese Zeit. In Österreich ist die Versorgungslage so schlecht, dass die ÖsterreicherInnen zu den Völkern gehören würden, die dem Hungertod am nächsten sind. Mhm. Margarete möchte natürlich helfen, so schlecht es ihr auch selbst geht. Und sie fragt sich eben, wie die ganzen Männer waren noch nicht zurück von der Front oder so viele sind gestorben. Und wie sollen die vielen hinterbliebenen, unterernährten Frauen das alles alleine wuppen? Da denkt sie gleich wieder an die Kinderbetreuung, mit der sie sich auskennt. Kinderbetreuung ist wichtig, lasst uns Kindergärten bauen. Aber das ist in der allgemeinen Lage noch so schwierig durchzusetzen. Dann erfährt sie, dass Wilhelm noch lebt. Also die beiden haben in den letzten Monaten nicht mehr kommunizieren können, weil die Türkei ist in den Krieg eingetreten und Wilhelm wurde nach Anatolien versetzt. Und von dort aus konnte er wohl nicht mehr richtig Briefe schreiben und wusste auch nicht, ob Margarete überhaupt noch lebt. Jetzt hören sie aber wieder voneinander und reisen beide nach Sofia in Bulgarien, um sich dort zum ersten Mal wieder zu treffen. Kehren dann aber nach Wien zurück. Wilhelm will nicht mehr nach Deutschland, aber sie kriegen auch weiterhin keine Aufträge, keine Stelle, obwohl der Bedarf ja da sein müsste. Also ganz Österreich muss ja wieder aufgebaut werden. Ja. Jetzt merken sie langsam, dass sie nicht mehr miteinander können. Also die lange Trennung. Also sie sagt, nach der Gefängniszeit war es doch eine furchtbare Enttäuschung. Also war er doch eine furchtbare Enttäuschung, obwohl ich weiß, dass es für ihn auch eine Enttäuschung war. Also,
ja. Also sind sich nicht mehr nahe gekommen.
Genau. Bleiben sich aber beruflich verbunden. Margarete findet bald einen neuen Partner, Hans Wetzler. Über den weiß man aber kaum was, außer dass er als Übersetzer gearbeitet hat. Margarete macht sich selbstständig, kriegt aber weiterhin keine Aufträge. Es werden 89 Kitas in Wien gebaut, sie darf davon nur eine einzige bauen. Und sie sagt lange nichts dazu, aber 1976 behauptet der österreichische Bundeskanzler Bruno Kreisky, in Österreich werde niemand aufgrund seiner politischen Meinung benachteiligt. Und sie schreibt daraufhin in der Volksstimme, dem Zentralorgan der KPÖ, einen wütenden Artikel, sie habe wegen ihrer Mitgliedschaft in der KPÖ und wegen ihres Engagements im Bund demokratischer Frauen quasi ein Berufsverbot bekommen.
Okay.
In Deutschland gab es den sogenannten radikalen Erlass, der die Wahrung demokratischer Werte sichern sollte. In Österreich gab es das offiziell nicht, aber es war offenbar trotzdem genauso. Also ihre Vergangenheit als Kommunistin, die Verbindung zur Sowjetunion hat ihr quasi ein Berufsverbot beschert. Ja, sie findet nicht mehr viel Arbeit. Einmal hat sie ein Projekt in der DDR. Auch andere ihrer Kollegen, die auch Kommunisten waren, gehen zum Beispiel jetzt in die DDR, um weiterzuarbeiten. Dann nochmal ein Projekt in Zusammenarbeit mit China. Sie fährt nach Kuba, aber in Österreich kennt sie als Architektin eigentlich niemand mehr. Und sie wandelt sich jetzt zur politischen Aktivistin. Also sie bleibt in der KPÖ und im Bund demokratischer Frauen, ist aber auch überparteilich aktiv. Sie setzt sich gegen Ausgrenzung, Abwertung, Ungleichbehandlung und Aggressivität ein oder politisch ausgedrückt für Frauenrechte, Völkerverständigung, Frieden und Abrüstung. Und sie ist immer noch mit diesem Thema beschäftigt, dass es einfach viel mehr Frauen als Männer gab um diese Zeit. Die Frauen räumen die ganzen Trümmer weg, sie arbeiten in sogenannten Männerberufen, sind aber immer noch nicht gleichgestellt, kriegen weniger Geld und sobald die Männer wiederkommen, übernehmen sie auch wieder alle Arbeit. Und sie sagt, Frauen könnten eben besser arbeiten und ihren Teil übernehmen, wenn die Kinderbetreuung gesichert ist. Was ja heute im Grunde immer noch so ist.
Das stimmt.
Sie hält Reden auf Kongressen und Demos, sie veröffentlicht Artikel in der Stimme der Frau und in der Volksstimme, sie wird interviewt und in einem Interview 1992 sagt sie, die Leute glauben immer, ich bin eine Küchenarchitektin, so wie sie glauben, ich sei eine Frauenrechtlerin. Beides stimmt nicht. Ich bin eine alte Systematikerin und habe mich in meiner Arbeit immer nach den funktionellen Notwendigkeiten gerichtet. Also da kommt das jetzt wieder, als sie Resümee über ihr Leben zieht. Und ihre Biografin sagt, die Küchen sind eine Antwort auf die Frauenfrage Anfang des 20. Jahrhunderts, ihr politisches Engagement für Frauen, ihre Antworten auf die Fragen der zweiten Hälfte. Immer geht es ihr darum, die Frau zur Berufstätigkeit zu ermächtigen, indem sie die nötigen Strukturen im Haushalt entwickelt, indem sie Kinderbetreuungseinrichtungen plant und, als sie nicht mehr bauen darf, indem sie für entsprechende Einrichtungen kämpft. Die Anliegen der Frau mögen sich wie ein roter Faden durch Schütte-Lihotzkys Leben verfolgen lassen, allerdings erwachsen sie immer einer funktionellen Notwendigkeit und nicht einem feministischen Anspruch. Schütte-Lihotzky ist ihr gesamtes Leben lang so selbstverständlich gleichberechtigt. Die Frage danach, ob ein Anspruch besteht und berechtigt ist, stellt sich ihr nicht. Er ist selbstverständlich. Ich weiß allerdings nicht, warum das nicht feministisch sein soll.
Ja,
Margarete hat auch einmal im Rückblick auf eine Situation während ihres Studiums und ein Professor hatte sie ungerecht behandelt, weil sie eine Frau war, hat sie gesagt, obwohl ich mich nicht als Frauenrechtlerin fühlte, in der Realität war ich es wohl. Jetzt bin ich fast am Ende. Sie bleibt Kommunistin, sie reist mit einer Kulturdelegation nach China, geht darum, Verbindungen für die KPÖ zu schaffen und den Nutzen diverser Leute einzuschätzen, ob die irgendwie, weiß ich nicht, interessante Informationen haben. 1961 nach Kuba und erst nach dem Fall der Mauer so langsam äußert sie sich langsam kritisch über den Sozialismus. Mhm. Die Würdigung, wie gesagt, der IKEA-Preis 1998, aber es fängt schon früher an, so Ende der 1970er. Wird sie gewürdigt, erst für ihren Aktivismus. Also der Weltfriedensrat verleiht ihr die Joliot-Curie-Medaille. 78 bekommt sie von Österreich das Ehrenzeichen für die Verdienste um die Befreiung Österreichs. 1980 verleiht Wien ihr den Preis für Architektur, was ihr dann natürlich auch wichtig ist. Sie hat ja auch gesagt, hätte ich nochmals zu wählen, würde ich wieder Architektin werden. Die TU Wien verleiht ihr die Prechtl-Medaille. Sie wird Ehrenmitglied an der Hochschule für angewandte Kunst Wien und an der Hochschule der Bildenden Künste in Hamburg. Sie erhält mehrere Ehrendoktorwürden. Eine lehnt sie ab, weil der damalige österreichische Bundespräsident, der ihr die verleihen sollte, unter den Nazis Karriere gemacht hat und hat gesagt, von dem will ich das nicht.
Sehr konsequent.
Ja.
Es klingt schon so ein bisschen nach so einer Wiedergutmachung, ne? Als hätte man dann im Nachhinein gedacht, dass ihr doch Unrecht getan wurde, ne? Diese ganze Anerkennung und so weiter.
Ja. Ne? Ja. Irgendwo stand auch, wenn sie nicht so alt geworden wäre, wäre das alles nicht passiert. Also es hat eben eine Weile gedauert, bis sie wieder entdeckt wurde sozusagen.
Ja gut, sie ist 97 geboren. Also das heißt, sagen wir mal, ihr Rentenalter hätte sie sozusagen 1962 erreicht. Da hätte sie nach dem Krieg noch 17 Berufsjahre theoretisch gehabt. Und das ist ihr ja schon sehr schwer gemacht worden. Ne? Und dann die ganzen Ehrungen, die kamen dann, als sie dann schon deutlich über 60 war.
Also fast 80 schon.
Oder fast 80, okay. Ja.
Und gestorben ist sie dann am 18. Januar 2000.
Mit 103.
Das war jetzt 103. Oder ich glaube fast 103, hat sie gerade nicht mehr erlebt. Mhm. Ja, heute sind auch einige Straßen nach ihr benannt. In München gibt es auch eine, nicht immer ohne Diskussion, weil eben diese ganze Kommunismus-Sache ihr ja doch, sie blieb ja auch dabei. Also sie hat ja nie irgendwie altersmilde gesagt, nee, jetzt denke ich anders. Sie hat hinterlassen jede Menge Originalpläne, Zeichnungen, Fotos und Schriften, wollte das eigentlich selbst irgendwie noch veröffentlichen, getrennt nach Architektur und Politik. Mhm. Sie ist ja also immer noch so systematisch das Angehen getrennt, hat sie aber nicht gemacht. Zu ihren Lebzeiten wurde veröffentlicht Erinnerungen aus dem Widerstand, 1938 bis 1945. Und jetzt hat aber eine Historikerin diese Originalpläne, Zeichnungen, Fotos und Schriften aufgearbeitet und veröffentlicht als Biografie. Also es sind halt wirklich die Originalschriften von ihr eben, das, was ich vorgelesen hatte in Ich-Form und so. Und dann gibt es auch noch eine richtige Biografie von Mona Hornkassel. Die andere heißt Zogmeier. Mhm. Also ich würde sagen, sie ist inzwischen aufgearbeitet und gewürdigt worden.
Mhm. Sehr schön. Also ich wusste das. Also außer der Küche wusste ich nichts.
Die verdammte Küche.
Ja, liebe Frau Schütte-Lihotzky, es tut mir sehr leid im Nachhinein.
Ja, aber das ist doch das Interessante daran, dass das so drei verschiedene Leben waren eigentlich.
Ja.
Zwei bis drei. Und dann noch im Gefängnis. Und ja, also ich finde die wahnsinnig interessant und so stark und
konsequent.
Und ja, Wahnsinn.
Ich meine, sie ist ja im Widerstand gewesen, hat gegen die Nazis gekämpft, ist dafür ins Gefängnis gegangen. Und dann wurde sie praktisch noch, weil dann auf einmal die Kommunisten das große Feindbild waren, hat sie da nicht Fuß fassen können. Ne? Während andere, die wahrscheinlich weniger konsequent die halt so Mitläufer waren, sehr wohl wieder arbeiten durften.
Ja, und auch überzeugte Nazis. Es wurden ja auch so viele überzeugte Nazis einfach weiter beschäftigt.
Oder überzeugte Nazis waren, genau. Und das ist schon ungerecht. Also.
Das wird sie bestimmt auch die ganzen Jahre beschäftigt haben.
Ja, klar.
Ja, wenn sie dann noch 1976 diesen bösen Artikel veröffentlicht und da ist das ja schon Jahre her.
Ja.
Ja.
Ja, gut. Vielen Dank, dass du uns sie vorgestellt hast, liebe Petra.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass du mich auf sie aufmerksam gemacht hast.
Ach, hab ich das, ja. Ja, das war wahrscheinlich, war ich dann da mal wieder im Museum, in dem Museum gewesen, habe da die Küche gesehen. Gut, dann gehen wir jetzt damit in die Sommerpause.
Dann wünschen wir euch allen einen wunderschönen Sommer mit viel Eis und Baden.
Genau. Und
Sonne.
Werden die Zeit nutzen natürlich und weitere Frauenbiografien für euch lesen und aufbereiten.
Das machen wir.
Das machen wir. Also
bis dahin.
Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert und vielleicht sogar positiv bewertet auf den einschlägigen Plattformen. Ihr könnt auch gerne auf unsere Homepage gehen, frauenleben-podcast.de und euch die Folgen dort anhören und auch weitere Hintergrundinfos zu den inspirierenden Frauen abrufen. Dort erfahrt ihr auch noch ein bisschen was dazu, wer wir sind und was wir so machen. Historische Romane schreiben nämlich zum Beispiel. Und unter susannepopp.de und petra-hucke.de kommt ihr direkt zu uns oder ihr hinterlasst uns Feedback auf Instagram @frauenleben.podcast.